Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Zwei weitere Kapitel aus dem vierten Buch Mose stehen im Mittelpunkt dieser Sendung. Schon seit einiger Zeit haben die Israeliten ihr Lager auf der Sinai-Halbinsel aufgeschlagen, in der Nähe des Berges Sinai. Sie befinden sich auf dem Weg von Ägypten, wo Gott sie aus der Sklaverei befreit hatte, nach Kanaan. In Kanaan soll sich das Volk Israel, das mittlerweile aus schätzungsweise 2 bis 3 Millionen Menschen besteht, niederlassen. In der Wüste, eben in der Nähe des Berges Sinai und ein beträchtliches Stück abseits des direkten Weges nach Kanaan, in der Wüste bereitet Gott sein Volk auf die kommenden Ereignisse vor. Denn es ist zu erwarten, dass sich die Völker und Volksgruppen, die gegenwärtig in Kanaan leben, gegen die Neuankömmlinge widersetzen werden. Zu den strategischen Vorbereitungen gehörte unter anderem die Durchführung einer Volkszählung. Das Ergebnis? Mehr als 600.000 wehrfähige Männer stehen bereit, um die Landnahme Kanaans durchzuführen. Des Weiteren wurde eine Lagerordnung aufgestellt. Sie legt fest, welche Stämme und Sippen des Volkes sich an welcher Stelle niederlassen sollen, wenn ein Lager aufgebaut wird, und welche als erste losmarschieren sollen beim Abbruch des Lagers. Die Leviten bekamen den Auftrag, sich um die Stiftshütte zu kümmern, und in dem vor uns liegenden Kapitel 8 wird nun unter anderem berichtet, wie sie feierlich in ihr Amt eingeführt werden. Am Berg Sinai hat sich Gott dem Volk Israel geoffenbart, hat ihm die 10 Gebote gegeben und zahlreiche weitere Gesetze und Anordnungen, die oft unter der Bezeichnung das Gesetz zusammengefasst werden. Üblich ist auch die Bezeichnung das Gesetz des Mose bzw. das mosaische Gesetz, weil Mose derjenige war, der es von Gott entgegengenommen hat. Auf dem Berg Sinai war es auch, wo er von Gott den Auftrag bekam, ein transportables Zeltheiligtum, die sogenannte Stiftshütte, zu bauen. Vielleicht waren Sie, liebe Hörer, auch ein wenig verwundert, dass in der vorigen Sendung auf einmal wieder von der Einweihung der Stiftshütte die Rede war. Denn bereits am Ende des 2. Buches Mose wurde die Einweihung erwähnt. Weitere Einzelheiten folgten dann im 3. Buch Mose. Und eben auch jetzt im 4. Buch Mose geht es noch einmal um die Einweihung der Stiftshütte. Ein Grund dafür, dass die Berichte an verschiedenen Stellen auftauchen, könnte der sachliche Zusammenhang sein. So wird im 4. Buch Mose in den Kapiteln 3 und 4 der besondere Dienst der Leviten beschrieben, dass sie für den Auf- und Abbau der Stiftshütte und für ihren Transport durch die Wüste zuständig sind. Passend dazu findet sich im vor uns liegenden Kapitel 8 ein Bericht über die Weihe der Leviten und ihre Einsetzung in ihr Amt. Ein zweiter Grund dafür, dass die Einweihung der Stiftshütte auch im 4. Buch Mose noch ein Thema ist, könnte die Tatsache sein, dass diese Einweihung offenbar sich über einen längeren Zeitraum hinzog. So wurde etwa in Kapitel 7 darüber berichtet, wie die Stammesfürsten der 12 Stämme Israels an 12 Tagen hintereinander ihre Weihegaben zur Stiftshütte brachten. Abgesehen davon wurde erwähnt, dass dies speziell zur Einweihung des Altars, genauer des Brandopferaltars, geschah. Die Einweihung der Stiftshütte insgesamt war damit offensichtlich noch nicht abgeschlossen. Über die Dauer der Einweihungsfeier und über die genaue Reihenfolge der einzelnen Veranstaltungen lassen sich keine verlässlichen Aussagen mehr treffen. Kapitel 8 beginnt nun mit einer Anweisung, die den 7-armigen Leuchter in der Stiftshütte betrifft. Er steht in dem größeren der beiden Innenräume, im sogenannten Heiligen der Stiftshütte. Ich denke, dass der Leuchter an dieser Stelle im 4. Buch Mose noch einmal auftaucht, hat etwas mit den Vorbereitungen zu tun, die vor dem Weitermarsch in Richtung Kanaan getroffen werden. Dazu gleich mehr. Hören Sie jetzt zunächst den Bibeltext aus Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Und der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit Aaron und sprich zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzt, sollst du sie so setzen, dass sie alle sieben von dem Leuchter nach vorwärts scheinen. Und Aaron tat so und setzte die Lampen auf, dass sie von dem Leuchter nach vorwärts schienen, wie der Herr es Mose geboten hatte. Der Leuchter aber war getriebenes Gold, sein Schaft und seine Blumen. Nach dem Bild, das der Herr dem Mose gezeigt hatte, machte er den Leuchter. Dieser goldene Leuchter mit seinen sieben Armen war auf eine so charakteristische Weise gestaltet, dass man fast gar nicht anders kann, als nach der Bedeutung dieses Leuchters zu fragen. Er bestand aus reinem Gold und wurde bei der Herstellung aus einem einzigen Stück dieses Edelmetalls getrieben. Von den beiden Seiten des Hauptschaftes gingen je drei Arme aus, die den Ästen eines Mandelbaums nachempfunden waren. Die insgesamt sieben Arme endeten jeweils in einem blütenförmigen Lampenhalter. Ich bin der Ansicht, dass man den Leuchter in seiner ganzen Pracht und Schönheit als Typos, als sogenanntes Vorausbild für Jesus Christus deuten kann. Die einzelnen Lampen wären demnach die Christen, die mit der Hilfe des Heiligen Geistes in das Dunkel dieser Welt hineinleuchten. Nun handelte der gerade vorgelesene Bibeltext davon, wie die Lampen positioniert werden sollten, nämlich so, dass sie nach vorwärts scheinen. Damit ist gemeint, dass die einzelnen Lampen so ausgerichtet werden sollten, dass ihr Licht den Innenraum der Stiftshütte möglichst hell erleuchten konnte. Übertragen auf die heutige Situation bedeutet das, dass sich jeder einzelne Christ, aber auch Kirchen und Gemeinden, immer wieder neu ausrichten lassen müssen. Und zwar, damit ihr Licht möglichst optimal in das Dunkel dieser Welt hineinleuchten kann. Ausschlaggebend dafür sind keine kirchlichen Gesetze oder moralische Leitlinien, sondern allein Gottes Wort, die Bibel. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes wird es auch mir dann gelingen, Gottes Wort für andere Menschen wahrnehmbar werden zu lassen. Das führt mich nun zu der Frage zurück, warum der siebenarmige Leuchter, dessen Aussehen bereits im zweiten Buch Mose ausführlich geschildert wurde, warum er hier im vierten Buch Mose noch einmal auftaucht. Ich denke, dass die Ausrichtung der einzelnen Lampen, von denen hier die Rede ist, Bezug nimmt auf den bevorstehenden Abmarsch der Israeliten in Richtung Kanaan. Sie sollen sich bildlich gesprochen voll und ganz am Willen Gottes ausrichten. Nur wenn sie das tun, können sie beruhigt ihre Wüstenwanderung fortsetzen. Nur dann wird ihnen die Einnahme des Landes Kanaan gelingen. Nachdem die ersten vier Verse von Kapitel 8 dem siebenarmigen Leuchter und seinen Lampen gewidmet waren, handeln die restlichen 22 Verse von den Leviten. Erinnern wir uns, die Leviten gehören allesamt zum Stamm Levi, einem der 12 Stämme Israels. Bei der Volkszählung, bei der die Anzahl der wehrfähigen Männer festgestellt wurde, hatte man sie nicht mitgezählt. Denn ihre Aufgabe sollte es sein, sich mit voller Hingabe um den Dienst an der Stiftshütte zu kümmern. Unter anderem ging es auch um den sorgfältigen Auf- und Abbau dieses zerlegbaren Zeltheiligtums und um den sicheren Transport durch die Wüste. Bevor sie diesen besonderen Dienst übernehmen, werden sie nun durch eine Reinigungszeremonie darauf vorbereitet. Und zwar geschieht das am kupfernen Wasserbecken im Vorhof der Stiftshütte. Und zwar, nachdem sie bereits am Brandopferaltar waren. Am Brandopferaltar wurde, wie ich es gerne ausdrücke, die grundsätzliche Schuldfrage eines Menschen geklärt. Denn der Mensch ist von Geburt an ein Sünder, der gar nicht anders kann, als zu sündigen. Das gestand der Mensch sich und Gott gegenüber ein, und am Brandopferaltar wurde deshalb eine Opfergabe dargebracht. Diese Funktion hat später der Opfertod Jesu am Kreuz übernommen. Dennoch sündigt ein Mensch weiterhin, trotz Opfer auf dem Brandopferaltar, beziehungsweise trotz des Opfertodes Jesu am Kreuz. Deshalb gab es im Vorhof der Stiftshütte dieses kupferne Wasserbecken, an dem sich nun die Leviten waschen und damit symbolisch von ihrer Schuld reinigen sollten. Solche symbolischen Handlungen tragen dazu bei, dass Menschen mit ihren Sinnen etwas erleben und erfassen können, was für sie eigentlich kaum zu erfassen ist. Die Reinigungsprozedur vor der Stiftshütte ist ein gutes Beispiel dafür. Wer dort steht, sozusagen vor dem Angesicht Gottes und mit Wasser gereinigt wird, der bekommt eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Sünde einen Menschen verunreinigt und warum das eine Reinigung vor Gott erforderlich macht. Die Reinigung der Leviten allerdings geht über die einfache Reinigung mit Wasser hinaus. Hören Sie dazu aus Kapitel 8, die Verse 5 bis 11. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm aus den Israeliten die Leviten und reinige sie. So sollst du aber mit ihnen tun, wenn du sie reinigst. Du sollst Wasser zur Entsündigung auf sie sprengen. Und sie sollen alle ihre Haare ganz abscheren und ihre Kleider waschen und sich so reinigen. Dann sollen sie einen jungen Stier nehmen und dazu als Speisopfer feinstes Mehl mit Öl vermengt. Und einen anderen jungen Stier sollst du zum Sündopfer nehmen und sollst die Leviten vor die Stiftshütte bringen und die ganze Gemeinde der Israeliten versammeln und die Leviten vor den Herrn bringen. Und die Israeliten sollen ihre Hände auf die Leviten legen, und Aaron soll die Leviten vor dem Herrn darbringen als Schwingopfer von den Israeliten, damit sie den Dienst des Herrn versehen können. Soweit die Verse 5 bis 11. Alle Handlungen, die hier beschrieben werden, unterstreichen noch einmal die Tatsache, dass auch die Leviten Sünder sind und dass sie ihre Sünde loswerden müssen, um für Gott in den Dienst treten zu können. Das Besprengen mit Wasser und das Abscheren der Haare zum Beispiel erinnert an das, was ein Aussätziger tun sollte, nachdem seine Krankheit geheilt war und er sich einem Priester gezeigt hatte. Über ihn heißt es im dritten Buch Mose, er soll seine Kleider waschen und alle seine Haare abscheren und sich mit Wasser abwaschen, so ist er rein. Das Darbringen eines geschlachteten Opfertieres auf dem Brandopferaltar habe ich vorhin verglichen mit dem, was der Opfertod Jesu am Kreuz für die Menschen in neutestamentlicher Zeit bedeutet. Wobei der Opfertod Jesu ein für allemal geschehen ist, während Brandopfer immer wieder dargebracht werden mussten. Nun gab es bei den Leviten noch zusätzlich diese ausführlich beschriebene Reinigungszeremonie. Christen erleben meines Erachtens etwas Ähnliches. Jeder Christ bleibt trotz der Erlösung durch Jesus Christus eben auch seiner menschlichen Wesensart treu und sündigt immer wieder. Diese Sünden stellen seine Erlösung nicht in Frage, aber bis zum Ende des Lebens mit diesen Sünden herumzulaufen, das kommt auch nicht in Frage. Deshalb ist immer wieder eine Reinigung nötig. Der erste Johannesbrief empfiehlt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn Christen in ihrem Alltag ihren Glauben bezeugen möchten oder sogar ein besonderes Amt in ihrer Gemeinde bekleiden, sind sie immer wieder darauf angewiesen, gereinigt zu werden, sprich von ihren Sünden befreit zu werden. Sonst werden ihr Zeugnis für Gott und ihr Dienst völlig unglaubwürdig. Was im weiteren Verlauf unseres Bibeltextes im Zusammenhang mit der Einsetzung der Leviten in ihr Amt geschildert wird, ähnelt eigentlich dem, was bei der Priesterweihe zu geschehen hatte. Doch bei den Priestern ist tatsächlich von einer Weihe die Rede, oder wörtlich übersetzt, dass sie geheiligt werden sollen. Die Leviten dagegen sollen nur gereinigt werden. Dieser Unterschied besteht, auch wenn die Zwischenüberschriften in manchen Bibelausgaben in beiden Fällen von einer Weihe sprechen. Gewissermaßen als Zusammenfassung des gesamten Abschnitts über die Reinigung der Leviten möchte ich noch die Verse 17 bis 19 vorlesen. Gott sprach zu Mose: Alle Erstgeburt unter den Israeliten gehört mir, von Menschen und Vieh. An dem Tage, da ich alle Erstgeburt in Ägyptenland schlug, heiligte ich sie mir und nahm die Leviten statt aller Erstgeburt unter den Israeliten und gab sie aus der Mitte der Israeliten zur Gabe Aaron und seinen Söhnen, dass sie das Amt ausüben sollten für die Israeliten an der Stiftshütte und für die Israeliten Sühne schaffen, damit es nicht unter den Israeliten eine Plage gäbe, wenn sie sich zum Heiligtum nahen wollten. Hier wird also noch einmal erwähnt, dass die Leviten sozusagen als Ersatz für die Erstgeborenen aus dem Volk Israel für den Dienst an der Stiftshütte ausgewählt wurden. Wie genau das genommen wurde, davon konnten wir uns in Kapitel 3 überzeugen. Weil es von den Erstgeborenen 273 mehr gab als von den Leviten, mussten sie mit 5 Lot Silber pro Kopf ausgelöst werden. Kommen wir jetzt noch auf den letzten Abschnitt von Kapitel 8 zu sprechen. Da geht es um das Dienstalter der Leviten. Hören Sie dazu die Verse 23 bis 26. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Das ist's, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber sollen sie zum Dienst kommen und ihr Amt ausüben an der Stiftshütte. Aber von dem 50. Jahr an sollen sie frei sein von dem Amt und sollen nicht mehr dienen, sondern nur ihren Brüdern helfen beim Dienst an der Stiftshütte. Das Amt aber sollen sie nicht mehr ausüben. So sollst du mit den Leviten tun, dass ein jeder seinen Dienst versehe. Vergleicht man diese Regelung für die Leviten mit der entsprechenden Regelung für die Priester, so stellt man einen Unterschied fest. Während ein Levit wenigstens 25 Jahre alt sein musste, war für einen Priester ein Mindestalter von 30 Jahren vorgesehen. Und als wehrfähig eingestuft wurden Männer ab 20 Jahren aufwärts, sofern sie eben nicht zu den Leviten oder Priestern gehörten. Auf den ersten Blick scheint es so, als ob 20 Jahre die Altersgrenze darstellte, ab der jemand als voll verantwortlich für sich selbst galt. Denn in Kapitel 14 wird berichtet, wie sich die Israeliten vor der Landnahme Kanaans fürchten und gegen Mose rebellieren. Und in diesem Zusammenhang kündigt Gott an, dass alle, die 20 Jahre alt sind und darüber, das Land Kanaan niemals selber betreten werden. Aber wie wir gesehen haben, variierte bei den Israeliten das Mindestalter in Abhängigkeit von der Verantwortung. Ich gehe an dieser Stelle hauptsächlich deshalb darauf ein, weil in manchen christlichen Kreisen darüber diskutiert wird, ab welchem Alter man einem Kind oder Jugendlichen zubilligen kann, sich für ein Leben mit Jesus Christus zu entscheiden. Wann es also Selbstverantwortung dafür übernehmen kann. Nun, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die sind noch nicht mal in die Schule gegangen, als sie sich für Jesus entschieden haben. Und sie sind heute noch genauso fröhlich bei der Sache wie vor 30, 40 oder 50 Jahren. Ich glaube, dass wir uns in diesem Zusammenhang keine allzu großen Sorgen um das richtige Alter machen müssen. Abgesehen davon, dass manche Kinder und Jugendliche später reif werden als andere, sollten wir ihnen möglichst früh von Jesus erzählen und ihnen vor allem vorleben, was es heißt, ein Christ oder eine Christin zu sein. In unserem Bibeltext aus dem 4. Buch Mose erreichen wir nun Kapitel 9. Da geht es zunächst um die Feier des Passafestes. Ausführliche Informationen dazu gab es bereits im 2. Buch Mose Kapitel 12. Damals befanden sich die Israeliten unmittelbar vor ihrem Auszug aus Ägypten und nahmen also zum allerersten Mal das Passamahl ein. Aber auch im 3. Buch Mose Kapitel 23 waren verschiedene Bestimmungen dazu zu finden. Hier im 4. Buch Mose scheint es nun gleich in mehrfacher Hinsicht um gewisse Ausnahmen zu gehen. Zum einen fordert Gott die Israeliten auf, dass sie auch während ihrer Zeit in der Wüste das Passafest begehen sollen. Außerdem geht es um die Frage, was mit Leuten passieren soll, die aus verschiedenen Gründen eine Zeit lang unrein sind und deshalb am Passa nicht teilnehmen können. Hören Sie zunächst die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose in der Wüste Sinai im zweiten Jahr, nachdem sie aus Ägyptenland gezogen waren, im ersten Monat und sprach: Lass die Israeliten Passa halten zur festgesetzten Zeit. Tja, und genau daran halten sich auch die Israeliten. Doch dann geschieht etwas Unvorhergesehenes. Weiter ab Vers 6. Da waren einige Männer unrein geworden an einem toten Menschen, so dass sie nicht Passa halten konnten an diesem Tage. Die traten vor Mose und Aaron am gleichen Tage und sprachen zu ihm, »Wir sind unrein geworden an einem toten Menschen. Warum sollen wir zurückstehen, dass wir unsere Gabe dem Herrn nicht bringen dürfen zur festgesetzten Zeit mit den Israeliten?« Mose sprach zu ihnen, »Wartet, ich will hören, was euch der Herr gebietet.« Und der Herr redete mit Mose und sprach, »Sage den Israeliten, wenn jemand unter euch oder unter euren Nachkommen unrein geworden ist an einem Toten oder auf einer weiten Reise ist, so soll er dennoch dem Herrn Passa halten, aber erst im zweiten Monat am 14. Tage.« Die Art und Weise, wie Mose reagiert, finde ich vorbildhaft. Ausgerechnet er, der von Gott so viele Gebote, Gesetze und Anweisungen für das Volk entgegengenommen hat, scheut sich nicht davor, Gott zu fragen, ob es denn nicht doch auch eine Ausnahme von der Regel geben könne. Und Gott sieht die innere Not derjenigen, die zum gegebenen Zeitpunkt nicht am Passafest teilnehmen können. Und er erlaubt ihnen, es einen Monat später zu tun. Ich springe nun zu den Versen 15 und 16 und erreiche damit schon den letzten Abschnitt von Kapitel 9. Dort wird berichtet, »Und an dem Tage, da die Wohnung aufgerichtet wurde, gemeint ist die Stiftshütte, bedeckte eine Wolke die Wohnung, die Hütte des Gesetzes. Und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte, und bei Nacht ein feuriger Schein.« Die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht bedeuteten mehr als die Flagge an einem Königspalast, an der man ablesen kann, ob die Königin oder der König zu Hause ist. Zu diesem Zweck hätten die Israeliten weder die Wolkensäule noch die Feuersäule gebraucht, denn Gott war ja immer anwesend. Die Wolken und die Feuersäule waren vielmehr, ja, wie soll ich's ausdrücken, sie verkörperten gewissermaßen die Herrlichkeit Gottes, aber auf eine Weise, dass Menschen sie wahrnehmen und auch aushalten konnten. Dass Gott in seiner Herrlichkeit anwesend war, das war geradewegs ein Kennzeichen für dieses Volk und unterschied es von allen anderen Völkern. Stellen Sie sich vor, Sie wären als einsamer Wanderer in der Wüste Sinai unterwegs und würden auf einmal in der Ferne ein großes Zeltlager entdecken. Sie haben keine Ahnung, welches Volk dort lagert, aber in dem Augenblick, in dem Sie im Mittelpunkt des Lagers die Stiftshütte mit der Wolken- oder der Feuersäule entdecken, da fällt Ihnen sofort ein, was sich schon längst herumgesprochen hat. Das müssen die Israeliten sein, denn es gibt kein anderes Volk, unter dem sich Gott auf diese Weise zeigt und bei dem er sich sogar ein Zelt als Wohnung errichten lässt. Als der Apostel Paulus den Christen in Rom erklären wollte, was theologisch betrachtet das Besondere am Volk Israel sei, da schrieb er, »Die Israeliten sind diejenigen, denen die Kindschaft gehört, und die Herrlichkeit, und die Bundesschlüsse, und das Gesetz, und der Gottesdienst, und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles.« Noch einmal der Anfang, denn darauf kommt es mir an. Die Israeliten sind diejenigen, denen die Kindschaft gehört, und die Herrlichkeit. Ich denke, dass Paulus hier das gemeint hat, was die Israeliten damals wirklich sehen konnten. Die Wolken und die Feuersäule waren ein Ausdruck der Gegenwart Gottes, seiner Herrlichkeit. Aus unserem Bibeltext lese ich nun weiter ab Vers 17. So oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf, und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und nach seinem Wort lagerten sie auch. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Obwohl wir Mose als den großen Anführer des Volkes Israel kennengelernt haben, war er nicht derjenige, der darüber zu entscheiden hatte, ob die Israeliten weiterziehen oder an Ort und Stelle bleiben sollten. Darüber entschied alleine Gott. Und gewiss kam es häufig dazu, dass sich die Israeliten über seine Entscheidungen wunderten. Denn manchmal blieben die Israeliten Tage oder Wochen lang an einem Ort. Am Berg Sinai sogar rund ein Jahr. Die Wolkensäule und die Feuersäule waren ein Zeichen der sichtbaren Gegenwart Gottes. Nach der Wüstenwanderung, nachdem sich die Israeliten im verheißenen Land niedergelassen hatten, baute Salomo einen Tempel, der die Stiftshütte ersetzte. Im ersten Buch der Könige wird berichtet, als aber die Priester aus dem Heiligen gingen, erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Man könnte also sagen, Gott erfüllte den Tempel mit seiner Gegenwart und Heiligkeit. Doch als sich das Volk Israel mit der Zeit immer mehr von Gott abwandte, wandte sich auch irgendwann Gott von dem Volk ab. Hesekiel berichtet in einer Vision von einem geradezu zögerlichen Verschwinden der Herrlichkeit Gottes aus Jerusalem, als ob die Herrlichkeit nur widerwillig gehen wollte. Doch schließlich hob sie ab und verschwand in den Himmel. Wie gesagt, das war eine Vision, die Hesekiel hatte. Gottes Geschichte mit dem Volk Israel und seine Geschichte mit der Menschheit war damit aber nicht zu Ende. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums ist zu lesen, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein zweites Mal kam es also dazu, dass Gottes Herrlichkeit mitten unter den Menschen wohnte. Und zwar in der Gestalt seines Sohnes Jesus Christus. Und er kam nicht nur zum Volk Israel, sondern zu allen Menschen. Das Warten am Berg Sinai hat endlich ein Ende. Gott gibt das Startsignal zum Aufbruch. Die Israeliten setzen ihren Weg durch die Wüste fort Richtung Kanaan. Die Kapitel 10 bis 20 handeln von diesem schicksalsschweren Abschnitt ihrer Reise. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dann, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.